Ja, ich möchte aus Galater 5 einige Versen vorlesen. Erst einmal, das steht ab Vers 13, Leben durch die Kraft des Geistes. Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie die Wölfe übereinander herfallen, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht selbst gegenseitig fresst. Interessante Begriffe am Anfang, nicht wahr? Also letzte Woche, als ich hier war, habe ich aus Galater 3 gepredigt und dabei ging es auch sehr stark um dieses Thema, auch im Geist zu sein und im Geist zu leben. Und da brachte ich diesen Beispiel von dem Boot. Wir können entweder ein Ruderboot haben, wo wir sagen, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Oder wir können ein Segelboot haben, wo wir den Segel dann nach oben hissen und dort den Geist lassen, durch uns wirken und uns hinbringen, wo Gott uns haben möchte. Und das ist so viel angenehmer, wenn der Heilige Geist uns denn da beflügelt, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Aber leider, wir sind immer wieder dabei, in den alten Ich zurückzufallen und dort mit unserem Ruderboot des Lebens versuchen, alles selbst denn zu machen. Und jetzt geht Paulus hier weiter und sagt, durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt. Und das ist immer etwas, womit wir, ganz ehrlich gesagt, Probleme haben. Freiheit. Ja, stell mal vor, du hättest die Freiheit, so zu fahren, wie du möchtest. Links, rechts, also so schnell, so langsam, also mit was auch immer für ein Fahrzeug, wo auch immer du möchtest, da würde schon Chaos herrschen. Und wir wollen natürlich Chaos irgendwie eindämmen. Und deshalb alle unsere Freiheiten, die wir praktisch überall haben, versuchen wir doch zu regeln. Zu regeln, indem wir anderen nicht Schmerzen oder Schaden zuzufügen. Und Paulus sagt, durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Freiheit ist nicht ein Freibrief. Und das haben natürlich die Christen über die Jahrtausende oder Jahrhunderte, zwei Jahrtausende, immer wieder nicht korrekt verstanden. Und Paulus versucht das ganz kurz einfach zusammenzufassen. Und er sagte, ganz einfach, lieb deinen Mitmenschen wie dich selbst. Tu den anderen, was du gerne selbst erleben möchtest. Geh mit dem anderen so um, wie du es gerne selbst so hättest. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und damit haben wir alles geklärt. Schön wäre es, oder? Es wäre echt so schön, wenn es so einfach wäre. Aber wir merken immer wieder, dass Gott uns da zurückbringt, auf diesen Punkt. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganze Seele und ganzem Verstand und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Damit ist das gesamte Gesetz auch in Erfüllung gegangen. In uns, durch uns und für die Menschen um uns herum. Und da muss ich immer wieder auch mich fragen, okay, wo habe ich heute Morgen jemanden geliebt? Gut, ich habe meine Frau ein Küssen gegeben, ich habe sie ganz lieb auch Haare gestreichelt und so weiter, ein bisschen, aber naja, das ist einfach, das ist meine Frau, ja? Also, das mache ich gut. Ich soll meine Feinde auch lieben. Wo habe ich meine Feinde heute begegnet? Nun, ich bin 90 Minuten hingefahren und da war schon ein Autofahrer, den ich ein kleines bisschen neu lernen musste zu lieben unterwegs, der irgendwie mit 60, wo es 80 erlaubt war, zu fahren. Ja, und ich habe auch überlegt, Mensch, wo tue ich ihm was Gutes? Und dann habe ich, okay, gut, irgendwann habe ich ihn doch überholt, wo ich dürfte, zum Glück. Und das war alles ganz gut. Und dann kam ich hier an und dann wurde ich links abbiegen in das Gewerbegebiet und da war mein Ampel endlich auf grün gesprungen. Ich bieg rum und da lief ein etwas älterer Herr auf der Fußgängerseite, wo bei ihm rot stand. Ich konnte vorbeikommen, aber ich habe ganz lieb gehupt. Und er hat sich so erschrocken, der arme Kerl. Und ich dachte, oh Mann, ich würde einfach sagen, oh, pass mal auf, ich bin da. Und er verschreckt, was machst du denn? Er dreht sich um. Und ich wollte gar nicht böse sein, um ehrlich zu sein. Aber es war einfach eine Achtung, ich bin da, Hupe, weil er rot hatte. Ich hätte grün, aber er dreht sich um. Und ich dachte, oh, okay, Entschuldigung. wo sind wir lieb zu unseren Mitmenschen? Und wiederum die zweite Frage ist, verstehen sie es auch, wenn wir lieb sind? Meine kleine Hupe war eine Achtung-Hupe. Es war nicht, ey, du Idiot-Hupe. Ja, aber er hat es nicht so verstanden. Und das ist auch manchmal unser Problem, wenn wir miteinander umgehen. Ja, wir meinen es vielleicht gut. Meine Frau zum Beispiel, sie liebt Spiegeleier mit Spinat. Und wenn ich nach Hause komme, ich sage, mein Schatz, ich habe mein Lieblingsessen für dich gekocht, hier. Und ich hasse Spinat. Dann würde ich ein großes Problem haben. Ja? Einfach weil ich es liebe, heißt lange noch nicht, dass der Zweite das auch als Liebe empfindet. Und da müssen wir ein bisschen auch überlegen. Und Paulus gibt uns ein paar Tipps dazu und ich komme noch dazu. So, nochmal. Wenn wer diese Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie die Wölfe übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Also, wie oft sind wir dabei, uns gegenseitig zu kritisieren? Wie oft sind wir dabei, gegenseitig uns zu richten? Wie oft sind wir dabei, gegenseitig uns wirklich zu zerreißen? Und da sagt Paulus, genau wie Jesus, pass mal auf, den Maßstab, den ihr ansetzt bei anderen, werde ich genauso bei euch auch ansetzen. Und das ist echt interessant. Wenn wir hineinschauen in uns als Menschen, dann beurteilen wir unser Gegenüber nach dem, was sie tun. Wenn wir sehen, was sie tun. Wenn wir allerdings in uns selbst hineinschauen, wir beurteilen uns nach unseren Absichten. Ich wollte was Nettes tun. Ich wollte abnehmen. Ich wollte sparen. Ich wollte irgendwas. Ich habe lange das nicht gemacht. Aber wir beurteilen uns selbst häufig nach dem, was wir beabsichtigt haben zu tun. Und natürlich kommen wir damit wirklich viel, viel besser weg. Und dann müssen wir auch nochmal Gott fragen, Herr, schenk mir manchmal doch einen Spiegel, dass ich sehen kann, wie ich wirklich bin. Gut, Vers 16. Darum rate ich euch, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Selbstsüchtige Wünsche. Ich habe gestern übersetzt den ganzen Tag. Da war ein Leiterschaftsseminar dort unten in Braunschweig. Und dabei war ein Mann, der kommt aus den Vereinigten Staaten und der heißt Bob. Bob ist neugeborener Papa, ein neugewordener Papa. Seine kleine Tochter ist 3 Monate alt. Süß ist sie, ja? Aber dann sprach er gerade von diesen selbstsüchtigen Wünschen. Und er sprach davon, wie dieses kleine Baby sein ganzes Leben bestimmt. Denn das Baby sagt, ich habe Hunger. Und da muss man was tun. Oder das Baby sagt, meine Windel ist voll. Da muss man was tun. Das Baby sagt, ich habe Bauchweh. Da muss man was tun. Das Baby hat kein einziges Mal innen gehalten und sagte, oh, meine Eltern sind bestimmt müde. Ich kann einen Moment warten, und dann bevor ich nochmal loslege mit dem Heulen. Noch nie hat ein Baby irgendwie diese Gedanke gehabt. Denn wir Menschen sind vom Grund auf egoistisch. In der Wiege hinein wurde es uns hineingelegt. Wir sind egoistische Wesen. Und erst mit dem Heranwachsen zum Kind, Teenager bis hin zu Erwachsensein, erst da lernen wir unsere selbstsüchtigen Wünsche, die wir haben, im Griff zu bekommen. Manche von uns. Dankeschön, Markus. Genau. Ein paar von uns, ja, nicht alle. Und da ist unser großes Problem, auch mit dem Heiligen Geist. Denn wir kämpfen mit uns selbst und der Heilige Geist kämpft mit. Und wir wollen etwas machen und wir wissen, wir sollten es nicht tun. Und da ist die Frage, und das ist der erste Frucht des Geistes, wie sieht es aus mit unserer Selbstbeherrschung? Können wir zu kurzfristigen Erfüllung eines Wünsches ein Nein sagen dazu, um ein langfristiges Ja und auch Belohnung zu bekommen? Und das ist das Problem. Wenn wir uns selbst im Vordergrund stellen, werden wir immer wieder unsere eigenen Wünsche erst einmal befriedigen. Wenn allerdings der Heilige Geist in unserem Leben nicht nur ist, sondern wirkt und weht, dann erleben wir, wie der Heilige Geist uns hilft, dieses, was unser Leben immer wieder versucht, aus dem Bahn zu lenken, unterdrückt wird und dass der Geist uns hilft, zu widerstehen. Darum rate ich euch, Vers 19, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr alle selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Was tut das Gesetz? Zumindest habe ich versucht, letzte Woche das deutlich zu machen. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Wisst ihr noch, letzte Woche habe ich gesagt, das Gesetz ist wie dieses Spiegel von der Zahnarzt. Er zeigt auf, wo wir hier Probleme im Zahn haben. Aber dieses Spiegel kann dieses Löcher im Zahn nicht heilen, nicht korrigieren, nicht wiederherstellen. Da muss was anderes dran. Und genauso auch ist das Gesetz Gottes da, um uns unsere Sündhaftigkeit zu zeigen, wie erlösungsbedürftig wir sind. Aber durch das Gesetz werden wir niemals erlöst werden können. Das Gesetz verknechtet uns nur, zeigt uns, wie schlimm wir sind, aber schenkt uns nie diese Freiheit, von dem hier Paulus am Anfang gesprochen hat. Aber der Geist Gottes ist da und unser altes Ich ist da und das kämpft miteinander. Und da müssen wir jeden Tag schauen, wie wir damit zurechtkommen. Paulus zeigt zwei Möglichkeiten hier auf. Er zeigt erst einmal, stell mal vor, dein eigenes altes Ich gewinnt. Und das ist hier geschrieben, ab Vers 19, gebt ihr dagegen euer selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zuerst sexuelle Zügellosigkeit, zweitens einen sittlosen und ausschweifenden Leben, Götzenanbetung, abergläubigem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen denn das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe euch schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Nun, ich hätte auch die Bildzeitung mitnehmen können heute, das wäre auch vieles da drin gewesen. Also von allen möglichen Leuten, die alles mögliche Schlimmes so tun, da merken wir, wie wir als Menschen immer wieder eine Neigung dazu haben, was Verkehrtes zu machen. Nun, da kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, oh Jason, ich habe einmal schon einen Wutausbruch gehabt. Ich habe schon einmal hier ein Streitgespräch gehabt. Ich habe einmal schon was Böses hier getan. Was ist mit mir? Komme ich nicht mehr in den Himmel? Denn da steht das da. Da steht wirklich da, wer drin lebt. Wer bleibt, wer ständig das macht und ständig das tut, diese Person kommt nicht ins Reich Gottes hinein. Warum? Wenn wir den Geist Gottes in uns haben, dann wird der Geist Gottes immer wieder uns dahin treiben, das zu tun, was Gott will. Nun, wir können dagegen angehen, wir können rebellieren und sagen, nein, Herr. Aber eigentlich das, was wir immer wieder beten, Vater, dein Wille geschehe, dein Reich komme, in meinem Leben und nicht nur im Himmel. Das ist das, was wir erleben und auch uns wünschen, dass Gott uns verändert, sodass das nicht so wird, wie es so häufig in der Welt ist. Nun, das ist das, was passiert, wenn wir verlieren, wenn wir nicht zulassen, dass Gottes Geist in unser Leben regiert, wenn wir rudern, wenn wir ich schaffe das, ich mache das. Das ist das Leben so. Wie ist das Leben auf der anderen Seite? Wie ist es, wenn wir zulassen, dass wir unser Segeln ausfahren lassen, füllen lassen mit dem Heiligen Geist und uns dahin bringen, wo Gott uns haben möchte? Da steht ab Vers 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das denn bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Schon wieder das Gesetz, nicht wahr? Immer wieder kommt dieses Gesetz hier durch. Immer wieder kommt dieses Spiegel uns vor Augen gehalten. Wie ist es bei euch? Wie ist das in eurem Leben? Nun, ich frage mich und ich frage uns, wie sieht es aus mit der Selbstbeherrschung? So, wo können wir erleben, dass Selbstbeherrschung versagt? Essen, Zeiteinteilung, Beziehung mit Gott, mit unseren Mitmenschen, wie wir mit denen umgehen, wie wir mit Geld umgehen und. Selbstbeherrschung ist schon eine ganz fundamental wichtige Sache hier. Und es ist interessant zu sehen, dass es keine Gabe ist. Ich betone das immer so gern, dass es keine Gabe ist. Eine Gabe ist etwas, was ich haben kann und was ich nicht haben kann. Es gibt Menschen, die prophetisch begabt sind und es gibt Menschen, die nicht prophetisch begabt sind. Es gibt Menschen, die die Gabe der Geisterunterscheidung haben und es gibt andere Leute, die es gar nicht können. Und da können wir sagen, oh, okay, das habe ich, diese Gabe, oder diese Gabe habe ich nicht. Zum Beispiel gestern hat jemand gesagt, Jason, deine Stimme ist echt nett. Singst du? Und ich sage, nö. Er sagt, wieso nicht? Deine Stimme ist echt gut. Und ich sage, weil ich keinen Ton halten kann. Ja, es geht einfach nicht. Ich habe nicht diese Gehör und ich halte den Ton einfach und bin immer knapp da rund oder darüber. Das möchtest du nicht oft erleben. Ja? Aber obwohl ich eine gewisse Grundausstattung offenbar habe, habe ich nicht unbedingt diese Begabung dafür. Aber eine Frucht ist etwas, was Gott hineingelegt hat, ein kleines Pflänzchen. Und diese Pflanze darf wachsen. Und diese Pflanze darf wirklich groß und stark werden, wie ein Baum gepflanzt an Wasserbechern. Und die Frage ist, wie viel tun wir dafür, dass Selbstbeherrschung in unser Leben Raum einnehmen kann? Ein Beispiel, ich habe jahrelang in einer Einrichtung mitgeholfen, das heißt Haus Elim. Und Haus Elim ist eine Übergangseinrichtung für Alkohol- und drogensüchtige Männer. Die haben ihre Entgiftung schon hinter sich, aber das sind Leute, die einfach absolut mit dem Leben nicht klarkommen. Du gibst denen 20 Euro, das Erste, was sie tun, ist, wenn sie in Versuchung kommen, die kaufen sich mal eine Flasche und dann sind die schon wieder dann da an der Straße und liegen da und können aufgesammelt werden. Die müssen lernen, mit dem Leben neu anzufangen. Und wenn man die Alkoholflasche hinstellt, würden sie es nicht widerstehen. Und nun, was machen wir mit solchen Menschen? Wir versuchen, diesen Menschen ein geregeltes Ablauf erstmal zu ermöglichen. Das heißt, das Erste, was wir tun, ist, wir bringen den bei, wie er mit Bett erstmal macht. Klingt so doof, aber diese Leute haben sogar zum Teil verlernt, wie man ein Bett erstmal macht. Und das Erste, was sie tun müssen, bevor sie Frühstück bekommen dürfen, ist, dass sie müssen erstmal ihr Bett machen. Und das ist so schwierig, denen das wirklich einzutrichten. Bevor du Frühstück bekommst, musst du erstmal Bett machen. Aber diese Selbstbeherrschung zu sagen, okay, ich überwinde dieser Hund, der sich nicht bewegen will, diese alte Ich, und ich tue erst etwas, damit ich weiterkommen kann. Und manchmal ist es bei uns genauso. Wir haben immer wieder auch erlebt, wir wollen das Nachtisch bevor Hauptspeise. Wir wollen immer wieder bei Gott dieses haben, bevor wir das auch von ihm erlernt und auch verstanden haben. Und das erfordert sehr viel Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung miteinander, Selbstbeherrschung mit uns selbst, Selbstbeherrschung mit Geld, Zeit und all dem, was Gott uns anvertraut hat. Da dürfen wir bitten, Herr, schenke mir Übungsfelder. Nun, das ist ganz gefährlich, Entschuldigung. Überall, wo wir beten werden, Herr, schenke mir Übungsfelder, bedeutet das, dass wir auch bitten, Gott schenke Probleme in mein Leben. Wisst ihr noch, ich habe gesagt, ich kann meine Frau lieben. Sie ist so liebenswürdig. Aber mein Feind zu lieben, das merke ich, ob ich wirklich jemanden lieben kann oder nicht. Und wenn ich Selbstbeherrschung haben will, komme ich in Situationen, wo ich merke, eigentlich würde ich gerne das tun, aber dann kommt der Heilige Geist und sagt, nee, das brauchst du nicht. Da kannst du doch verzichten. Denn das hat ein höheres und besseres Belohnung. Und da kämpfen wir kurz mit uns und sagen, ja, Herr, du hast recht. Danke, dass du mir die Kraft gibst, zu sagen, nein, mich selbst zu beherrschen. Der zweite Punkt, was wir hier sehen, ist nicht nur Selbstbeherrschung, es ist Besonnenheit. Nun, ich habe euch gefragt, welche Antworten euch einfallen mit dem Begriff Besonnenheit. Da kamen noch zwei oder drei. Liebe, Treue, Güte, Geduld, das sprudelte so raus. Aber bei Besonnenheit fiel kaum was ein. Und auch ich habe vor Jahren, das ist über 20 Jahren, habe ich zum ersten Mal in Berlin damals gepredigt über diese Stelle. Und ich konnte mit diesem Begriff, Luther-Übersetzung, Nüchternheit, ganz wenig anfangen. Denn Nüchternheit heißt, hat etwas mit mir, für mich zu tun mit Alkohol. Wie ist man nüchtern? Nüchtern, besonnen. Besonnenheit. Besonnenheit hat auch etwas damit zu tun, dass man nicht angibt. Dass man nicht damit hier prallt. Ah ja, offenbar. Entschuldigung, 1. Korinther 13. Die Liebe prallt nicht, die Liebe, ah, okay. Ja, mach Wolfgang. Du bist fast immer einen Punkt voraus. Genau, Zurückhaltung, da komme ich gleich darauf zurück. Danke, aber gut, gut, gut. Es hat mit Nüchternheit, hat auch was mit Zurückhaltung, also auch verwandt, ein bisschen Selbstbeherrschung, nicht wahr? Also ich könnte, aber ich tue es noch nicht. Und das ist auch, wo wir auch Gott bitten dürfen, dass wir auch, denn Herr, ich möchte besonnen sein. Ich möchte nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Ich möchte nicht unbedingt auf jeden Zug aufspringen, wenn es eine neue Welle oder neue etwas gibt, sondern ich möchte tief gegründet sein in dir und wissen, dass ich dieses Fundament habe. Und das kommt auch mit Reife. Wenn man ganz frisch im Glauben ist, dann geht man dahin und dahin und dahin und überall und man lässt alles in sich hinein und man ist so begeistert. Aber dann merkt man, dass diese Beständigkeit fehlt. Und das ist das, was Gott uns gibt. Dieses zu ruhen in ihm und zu wissen, dass man getragen ist. Das ist auch diese Nüchternheit oder auch diese Besonnenheit. Treue. Das, was ich verspreche, das halte ich ein. Da, wo ich Ja sage, da können die Leute sich auf mich verlassen. Güte. Gottes Güte, Gottes Gnade hört niemals auf. Wo sind wir gnädig miteinander? Oder pochen wir immer auf unser Recht? Liebe ist immer wieder, wo wir den anderen ihre Fehler nicht vorhalten. Wenn wir gütig miteinander umgehen, wenn wir gnädig miteinander umgehen, dann vergeben wir, dann lassen wir los, dann geben wir Menschen die Möglichkeit, obwohl sie mal gesündigt haben, obwohl sie mal uns vielleicht verletzt haben, zu sagen, ich setze dich frei, sodass du es wieder auch auf deine Art und Weise, mit die Begabungen, Fehler und Beschränkungen, die du hast, dass du das nochmal versuchen darfst. Man hält die Leute nicht zurück, sondern man gibt sie frei. Freundlichkeit, der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Jesus sagte, die Welt da draußen wird uns sehen, uns erkennen, seine Liebe erkennen, indem wir freundlich, indem wir liebevoll miteinander umgehen. Welche Worte hast du heute gesagt, die vielleicht nicht freundlich waren? Wie oft haben wir denn in diese Falle sind wir reingekommen und da mussten wir auch wieder rauskommen. Das geht so schnell über unsere Lippen und da müssen wir schauen. Jakobus sagt, dass unsere Zunge wie ein ganzes Brand von einem ganzen Wald entfachen kann, weil es wie ein einziger Funken, der alles auch denn dort zerstören kann. Und da brauchen wir Freundlichkeit. Wir brauchen Geduld. Also Christen, die geduldig sind, das ist ein Schatz. Aber sofort, Herr. Also immer wieder darum bitten, Herr, gib mir Geduld. Heißt, Herr, lass mich ganz lange in der Schlange stehen. Herr, lass ganz lange das oder das nicht geschehen in meinem Leben. Geduld. Geduld ist auch wiederum etwas, wo wir einfach sagen, Herr, nicht mein Wille sofort, sondern dein Wille zu deinem Zeitpunkt. nicht ich will etwas durchboxen, nicht ich will etwas durchdrücken, sondern dein Recht komme, dein Wille geschehe zu deinem Zeitpunkt. Und da brauchen wir Geduld, weil wir so oft glauben, selbst etwas machen zu müssen. Ich will, nein, Herr, du darfst. Frieden, Friedenstifter. Wann haben wir das letzte Mal tatsächlich Frieden gestiftet? Wo haben wir vermittelt zwischen Personen? Wo haben wir selbst für Frieden auch gesorgt in der Beziehungen, in denen wir leben? Ich höre momentan ein Hörbuch aus den Vereinigten Staaten. Es geht um die 66 Liebesbriefe Gottes an uns, also die 66 Bücher. Und gerade eben jetzt bin ich dabei, bei Jakobus anzukommen. Und der Autor sprach davon, ein Mann, der wirklich in den Vereinigten Staaten hochgeachtet ist. Man kann Billy Graham sagen, man könnte hier in Deutschland Uli Pazani sagen. Und dann daneben könnte man diese Larry Krabs dahinstellen, der wirklich ein Mann Gottes ist, der viele, viele Bücher geschrieben hat, der wirklich hochgeachtet ist. Und dann sagt er, Herr, ich lese deine Worte und ich merke, da sind 7 Menschen in meinem Leben. Wenn ich an den denke, denke ich, da könntest du gerne doch einmal die bestrafen. Bestrafen für das, was sie in meinem Leben getan haben, bestrafen für diese Verletzung, die sie in meinem Leben wirklich hinzugefügt haben. Ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ganz ehrlich, nicht. Und er sagt, oh nein, das sind doch 8. Und ich dachte auch, okay. Und dann fing er an, da mit Gott auch dieses Gespräch zu haben, wie er kann, die Leute sind meistens nicht mehr in seinem Umfeld, aber wie er sie begegnen dürfte. Dürfte sie kalt begegnen oder freundlich? Und Gott hat in diesem Gespräch mit dem Autor auch klar gemacht, dass man denen freundlich begegnen darf. Denn natürlich, Gott hat uns auch freundlich begegnet, obwohl wir seine engsten und ärgsten Feinde waren. Wir haben so viel gesündigt und so viel getan und trotzdem begegnet Gott uns freundlich, mit offenen Armen. Er begegnet uns auf eine Art und Weise, obwohl wir ihn zutiefst verletzt haben, mit unserem Ungehorsam, mit unseren Sünden, mit so oft, wo wir versagt haben. Dennoch sagt Gott, mein liebes Kind. Und wir dürfen auch Menschen freundlich begegnen. Wir müssen nicht immer alle Zeit der Welt mit denen verbringen, aber freundlich. Und das ist auch etwas Wachsen, eine echte Freundlichkeit. Nicht geheuchelt, keine Maske, sondern wirklich eine von Gott geschenktes, wirklich eine gegebenes vom Geist Freundlichkeit. Und zum Schluss hier Liebe. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Liebe. Wir hörten von Kirsten hier drüben, dass es um Agape-Liebe geht. Agape, Gottesliebe, göttliche Liebe. Eine unverdiente Liebe, eine Liebe, was ewig hält, bedingungslos. Zeigen wir die Menschen um uns herum Liebe? Liebe könnte sich auswirken in Geduld. Liebe könnte sich auswirken in der Freude, den wir so empfinden. Liebe könnte sich auswirken in der Friede, den wir schaffen miteinander. Aber Liebe ist natürlich auch etwas mehr. Denn Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen Sohn gab. Wir können geben, ohne zu lieben. Aber wir können niemals lieben, ohne zu geben. Wenn wir jemanden lieben, dann geben wir von uns selbst. Von unserer Zeit, von unseren Ressourcen. Wir setzen unsere Talente und Fähigkeiten für diese Personen ein. Und da frage ich mich und ich frage uns, wo haben wir zuletzt geliebt, auch gegeben? Ein bisschen vielleicht sogar über dem hinaus, was wir wirklich zuerst aus bequem gefunden haben. Wo haben wir eine Not von jemand anders gesehen? Und das haben wir begegnet, weil wir ein bisschen Überfluss hatten, weil wir es tun konnten, weil Gott uns so sehr gesegnet hat. Denk umgekehrt, wo war das letzte Mal, wo jemand Gutes dir getan hat? Wie hast du dich gefühlt? Du hast etwas geschenkt bekommen, du hast etwas, wurde dir zuteil, war jemand einfach wirklich zu dir nett, liebevoll und und wirklich dich beschenkt hat, da fühlte man sich wahrscheinlich gut, wertgeachtet. Und wie selten leider tun wir das anderen Menschen. Wir sind schnell mit unseren Worten, aber unsere Worten bedeuten nichts ohne unsere Taten. Und das ist das, was dieses Frucht des Geistes uns dazu ermutigt, in der Tat das umzusetzen. Zum Schluss, es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen prahlen und dadurch Kränkungen und Neid hervorrufen. Wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Eigentlich der Verb, der da benutzt wird, ist ein fortwährendes Tun. Genau wie Wasser fließt. Wasser fließt nicht nur einmal. Wasser fließt und fließt und fließt. Und genauso auch jeden Tag neu dürfen wir einfach das, was wir sind, unser altes Ich, was nicht Gott wohlgefällig ist, neu ans Kreuz bringen und sagen, Herr, nein. Ich entscheide mich ganz bewusst, mit deinem Geist heute diesen Tag zu leben. Ich bitte von ganzem Herzen, lass diese Frucht des Geistes in meinem Leben wirklich sichtbar werden. Schenk mir Liebe für meine Geschwister. Schenk mir Freude in meinem Leben. Lass mich wirklich ein Friedensstifter sein. Gib da Geduld in mein Leben, dass ich nicht meinen eigenen Wille durchboxe, sondern dein Wille soll geschehen. Hilf mir in einer Art der Freundlichkeit, die Menschen zu begegnen. Denn du hast mich zuerst freundlich begegnet. Lass deine Güte, deine Gnade in meinem Leben sichtbar sein und hilf mir, gnädig mit anderen umzugehen. Treue bitte ich, Herr, dass das mein Leben prägt. Denn du warst treu, deine Versprechungen gelten und auch das, was ich sage, mein Ja soll ein Ja sein. Besonnenheit, ich möchte wirklich dieses Nüchternsein in dir nicht prahlen, sondern gegründet sein, fest in dir, nicht hin und her gewanken, sondern gegründet sein. Und meine Selbstbeherrschung, Herr, du kennst meine Not. Du weißt, wie schwer es mir fällt. Aber hilf mir, Herr, reif und mündig zu sein und nicht wie ein kleines Baby, der alles sofort haben will, sondern hilf mir, so zu werden, wie du es möchtest, auf Dinge zu verzichten, damit dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Amen.